Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Nach dem Luftalarm Lebensmittel einkaufen, das Badezimmer putzen, Nachrufe schreiben und demonstrieren gehen, um nicht durchzudrehen. Von diesem Alltag im Kriegszustand erzählt die israelische Schriftstellerin und Friedensaktivistin Lissi Doron in ihrem neuen Buch, eine Art Tagebuch, das sie nach dem 7. Oktober 2023 begonnen hat. Wir spielen Alltag, heißt es, und gleich ist sie damit bei uns zu Gast. Es ist Krieg, 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 heißt es schon auf der zweiten Seite des neuen Buchs von Lissi Doron, einer der bekanntesten israelischen Schriftstellerinnen. Darin hat sie ihre Gedanken aufgeschrieben seit dem 7. Oktober 2023, als ihr Mann sie um 6.29 Uhr unsanft aus dem Schlaf reißt und sagt: Alarm, Lissi, steh auf, Luftalarm. Wie sich ihr Leben seitdem verändert hat, wie sie den Krieg wahrnimmt, wenn sie in Tel Aviv ist oder auch an ihrem zweiten Wohnort in Berlin, darum geht's in Wir spielen Alltag, Leben in Israel seit dem 7. Oktober. Und ich freue mich, mit Lissi Doron darüber sprechen zu können. Hallo, schön, dass Sie da sind, Frau Doron.
Hello, thank you for having me.
Ihr Buch beginnt, wie gesagt, mit dem Luftalarm am 7. Oktober 2023, ab dem ja der Ausnahmezustand im Land herrscht, aber eben auch Alltag. Sie beschreiben dann recht schnell, wie Sie Lebensmittel und Kerzen bestellen, falls der Strom ausfällt. Sie putzen den Backofen und das Klo. Und dieser Widerspruch zwischen Ausnahmezustand und Alltag, dieses Dazwischen ist es, wo irgendwie das Leben so weitergeht und das sich auch nicht so in Worte fassen lässt. Aber irgendwann kamen dann doch Worte. War das so eine Art Singen in finsteren Wäldern oder ein Anschreiben gegen Angst und Sprachlosigkeit?
Wow, what a good question for to start with. I think that it's very hard.
Das ist eine sehr gute Frage gleich am Anfang. Ich denke, es ist sehr schwer zu akzeptieren, dass man angegriffen wird und im nächsten Moment sterben könnte. Und was man dann tut, ist, man verfällt in so eine Art Verteidigungsmechanismus. Das Leben muss weitergehen und deswegen macht man auch die normalsten Alltagstätigkeiten. Man kann es nicht lassen. Man fängt an, ein Essen zu kochen. Und ich habe in meinem Badezimmer einen Duft versprüht. Ich habe diese Leidenschaft gehabt, am Leben zu bleiben. Und das trieb mich an, zwischen den Sirenen und den knallenden Geräuschen weiterzumachen. Also dieser Antrieb, einfach am Leben zu bleiben, trotz allem.
And booms that we were hearing. So it's a fight to stay alive in spite of all.
Und dazu gehört ja auch, dass man schnell wissen will, wie geht's den Freunden, der Familie und Bekannten. Es werden gleich Nachrichten verschickt, schreiben sie. Und sie bekommen dann unter anderem eine von ihrem Kardiologen, der über sie und ihre halluzinierenden linken Freunde triumphiert. So schnell haben sich da die Gräben tatsächlich aufgetan?
I think this was a huge shock in Israel.
Ich denke, das war ein neuartiger Schock in Israel. Und die Leute hatten das Gefühl, dass sie sofort reagieren mussten. Das habe ich auch an meinen WhatsApp-Nachrichten gemerkt. Alle verspürten diese Dringlichkeit, etwas zu sagen. Und die Rechten wollten halt allen sagen, seht ihr, wir hatten Recht. Und die Linken hielten dagegen, sagten, nein, wir hatten Recht. All diese Gerüchte, die ja eigentlich keine Gerüchte waren, diese Nachrichten über die Toten, über Freunde, denen etwas passiert ist, alle wollten herausfinden, was vorgefallen ist, was passiert ist. Alle wollten dabei auch ihre eigene Stimme hören lassen. Der erste Tag war wirklich geprägt von den Reaktionen der bürgerlichen Gesellschaft, weniger der Politik. Alle waren durcheinander, alle waren verwirrt. Und das ist es auch, was ich meinen LeserInnen zeigen wollte. Dieser Tag, der aus Chaos und Panik bestand, dieser Tag verlief im Minutentakt. Und deshalb habe ich auch am selben Tag angefangen zu schreiben.
So I start writing at the same day. In a way, it's a picture of life.
Das war gewissermaßen das Bild eines Lebens ohne Zukunft oder ohne klare Zukunft. Also so, als ob es der letzte Moment wäre, in dem man in der Lage wäre, etwas zu sagen, bevor man vielleicht getötet wird.
Aber es sogar in diesem Kapitel gibt es eine lustige Stelle, fand ich, da schreibt der Kardiologe, wir sind doch alle Brüder und Sie antworten, ich bin Einzelkind. Wie konnten Sie sich in so einer Situation noch Humor bewahren?
I'm not sure that was humor. I was full with rage
Ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich Humor war. Damals war ich wirklich voller Wut in diesem Moment. In diesem Moment war dieser Mann mein Feind. Wie konnte er als mein Arzt mir solch eine Nachricht schreiben? Also, ich war damals so wütend. Ich dachte nur, what the fuck? Ich wurde regelrecht aggressiv.
Sie haben gerade gesagt, Lissy Doron, jeder wollte sofort seine Meinung kundtun und Ihnen fällt dann auch ein, Sie haben sich ja immer eigentlich für die Verständigung zwischen Israelis und Arabern eingesetzt und dann fällt Ihnen Ihr Freund Mohammad ein und Sie versuchen mit ihm ins Gespräch zu kommen, aber das funktioniert überhaupt nicht mehr. Da ist Sprachlosigkeit und auch so eine Art Fassungslosigkeit. Keiner kann so richtig auf die Seite des anderen gedanklich und emotional. Ich habe mich so gefragt, ob diese kleine Freundschaft wie so ein Symbol ist für diesen ganzen großen Konflikt.
In a way, it is a symbol for all the conflict. And I thought that at least on a personal basis we can do something.
In gewisser Weise kann man das als Symbol für den Konflikt sehen. Ich hatte gehofft, dass es auf persönlicher Ebene möglich sein würde, noch einmal in Austausch zu treten. Aber dann ist etwas eingetreten, was ich vielleicht als Inkubationszeit bezeichnen würde. Man muss erstmal mit dem eigenen Schmerz, mit den eigenen Fragen, dem eigenen Leid und dem eigenen Trauma klarkommen, das spüren. Und dann kann man zurückkehren zur Kommunikation. Interessant ist ja auch, dass wir alle beide völlig sprachlos waren. Dabei standen wir uns eigentlich so nah. Wenn er nach Berlin gekommen ist, konnte er bei uns übernachten oder auch in Tel Aviv. Aber plötzlich schien es so, als sei Schweigen tatsächlich die beste Option, wenn man denn in Zukunft weiter in Kontakt sein wollte. Ich hatte das Gefühl, dass es schon gut ist, sich beieinander zu melden und nicht so zu tun, als sei gar nichts passiert. Aber erstmal müssen diese Wunden heilen. Und die Zeit wird kommen, wo wir uns wieder treffen werden. Momentan sind wir aber noch in der Zone des Schweigens, was sehr traurig ist.
But for the moment we are still in our Silence Zone.
Sie haben sich ja dann auch recht schnell ehrenamtlich engagiert und bei einem Projekt mitgemacht, wo es darum ging, dass so ein Pool von Schreibenden Nachrufe verfassen konnte. Ja, das war schlimm. Warum?
I was naive. I wanted to contribute something.
Ach, ich war naiv. Ich wollte einfach etwas dazu beitragen, den Hinterbliebenen helfen, etwas tun. Also dachte ich, ja, ich kann ja Nachrufe schreiben. Diese Familien brauchten ja Hilfe. Es sind so viele hunderte von Menschen gestorben und es wurden Leute gebraucht, die darüber schreiben können, weil die Familien selber im Schockzustand waren. Und so habe ich dann auf meinem Computerbildschirm all diese Bilder gesehen von den Verstorbenen und ich habe mit Familienangehörigen gesprochen über ihre Töchter, über ihre Söhne. Und all diese Welt des Todes und des Schmerzes wurde plötzlich zu meiner Welt. Es fühlte sich an, als ob ich meine eigenen Familienmitglieder verloren hätte. Und ich wurde jeden Tag trauriger. Es war plötzlich meine neue Welt, Gesichter junger Menschen zu sehen, die gestorben sind. Und angesichts meines persönlichen Hintergrunds, meines familiären Hintergrunds mit meiner Mutter, die den Holocaust überlebt hat, diese Kombination führte zu einer schweren Depression. Ich habe dann aufgehört zu schreiben. 1 bis 2 Tage lang habe ich nur noch geweint, wie als wäre ich bei der Beerdigung all dieser Menschen zugegen. Und danach habe ich dann keinen Nachruf mehr geschrieben. Ich denke, der Körper weiß, wann wir aufhören müssen, um zu atmen und zu überleben.
And I think that the body knows when we should stop in order to breathe. And to survive.
War das auch anders jetzt an diesem Text? Denn Sie haben ja schon immer über traurige, sehr bedrückende Sachen geschrieben, die auch mit Ihrem Leben, mit Ihrer Familie, mit dem Holocaust verknüpft sind. Aber das jetzt war ja Gegenwart.
I want to tell you something, which is interesting. What happened to me? While we were first time in the shelter at our home, the shelter is also my library.
Ja, dazu möchte ich etwas sagen, was mir selbst passiert ist. Der Schutzraum, in den wir bei Alarm gegangen sind, ist auch meine Bibliothek. Und eins der ersten Bücher, was mir da in die Augen fiel, war das Tagebuch der Anne Frank. Und ich dachte, oh, das ist eine endlose Geschichte, eine Geschichte, die sich wiederholt. Wir verlieren hier unser Leben als normale Bürger. Ich stellte also das Tagebuch der Anne Frank auf den Tisch und zog diese Verbindung zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Wohlgemerkt war das Tagebuch der Anne Frank das erste Buch, was ich über die Nazizeit gelesen habe. Ich erlebte hier sozusagen meinen kleinen Holocaust in meinem eigenen Land. Und das, was ich über die Gegenwart schrieb, stand sozusagen in Verbindung mit diesem Buch und auch mit meiner eigenen Familiengeschichte. Ich hatte nicht den Plan, das irgendwie zu veröffentlichen oder so. Die Wörter und die Sätze kamen einfach an und ich fing an zu schreiben, hatte aber kein tieferes Verständnis der Situation. Das Schreiben war sozusagen mein Beruhigungsmittel.
It's the first time I called my publisher in DTV and I said, I have a book. I want you to publish the book.
Das war übrigens das erste Mal, dass ich meinen Verlag angerufen habe und gesagt habe, ich habe hier etwas für euch. Und ich erhielt die Antwort, dass es aber dieses Jahr andere Pläne gibt und gar keinen Platz dafür. Dann habe ich darauf bestanden, gesagt, das ist aber wichtig, das ist mein persönliches Tagebuch. Und ich habe dann relativ aggressiv darauf bestanden, dass dieses Buch veröffentlicht werden muss. Ich habe das durchgedrückt. Ich habe gesagt, ich kann morgen sterben. Vielleicht ist das mein letztes Buch. Und ihr müsst das veröffentlichen.
Die israelische Schriftstellerin Lissy Doron ist heute bei uns zu Gast mit ihrem neuen Buch. Wir spielen Alltag, heißt es, Leben in Israel seit dem 7. Oktober. Frau Doron, Ihr Buch nimmt einen sehr mit in diese bedrückende Situation in Israel. Und wenn ich Ihnen so zuhöre, dann frage ich mich, wie es eigentlich Ihnen jetzt geht. Denn Sie sind ja auch eine Frau, die sich immer für Versöhnung eingesetzt hat. Sie gehen demonstrieren, Sie sind sehr kritisch der Regierung Netanyahu gegenüber und vor allem die ganze Situation ist ja überhaupt nicht besser geworden.
It is worse. Listen, I'm in a way broken and lost.
Es ist schlimmer geworden. Ich fühle mich innerlich zerbrochen, verloren. Ich suche neue Möglichkeiten, um mein Leben neu aufzubauen. Das klingt jetzt absurd. Ich bin 70 Jahre alt, aber ich stehe wie ein Kind in einer neuen Welt, mit der ich nichts anfangen kann. Ich habe hier keine Vision für die Zukunft. Ich weiß nur, dass sich meine Werte und Träume nicht geändert haben. Ich glaube weiter an den Frieden und ich kämpfe für Zusammenarbeit und das einzige Problem ist, dass ich keine Mittel dafür habe, dass ich nicht weiß, wie. Es gibt zwei Dinge, die in meinen Träumen immer wieder auftauchen. Das ist einmal, dass meine Mutter gesagt hat, dass jüdische Menschen immer zwei Heimaten brauchen. Und ich bin inzwischen an einem Punkt, dass ich denke, ich brauche drei Heimaten. Zwei sind nicht genug. Und dann ist dieser Moment, als meine Mutter in der Küche war und Gemüse geschnitten hat und sagte, Auschwitz war das Lager der Optimisten. Da bin ich in mein Zimmer gerannt und dachte, oh, meine verrückte Mutter ist diesen heute aber nicht gut drauf. Aber dann kam ich zurück und sie hat gesagt, die Pessimisten sind vorher gegangen. Sei also immer pessimistisch, mein Kind. Und normalerweise bin ich tatsächlich ein optimistischer Mensch, aber jetzt nicht mehr. Jetzt nicht. Ich würde am liebsten sofort gehen, aber ich will auch mein Land nicht verlassen. Ich will weiter für Demokratie und Gleichheit, für Gerechtigkeit kämpfen, auch wenn ich keine Hoffnung habe. Aber ich habe einfach nicht die Leidenschaft und die Energie, Wege zu finden, für eine bessere Zukunft zu kämpfen. Und ich hoffe, dass ich meinen Lesern in meinem nächsten Buch mehr Hoffnung spenden kann.
Hope that I can offer my readers Hoffnung in my next book.
Lissy Doron, Sie sind ja auch mindestens eine Woche im Monat mit Ihrem Mann hier in Berlin, in Ihrer Kreuzberger Wohnung. Und als Sie hierher kamen nach dem 7. Oktober 2023, wurden Sie auch von Freunden gewarnt. Sie sollen nicht Hebräisch sprechen in der Öffentlichkeit. Sie haben aber auch dann mitgeholfen, Bilder von Geiseln aufzuhängen. Wie geht's Ihnen jetzt hier, wenn Sie in Berlin sind?
I must say that I have große Liebe zu dieser Stadt. I love Berlin. I feel that this is my Heimat. Again, I go to my mom that from early age I remember her.
Ich muss sagen, ich habe eine große Liebe zu dieser Stadt. Ich habe das Gefühl, Berlin ist meine Heimat, auch eine Heimat. Meine Mutter las früher laut deutsche Literatur und sprach über und die Straße unter den Linden oder die Schönheit der Stadt, all diese Dinge. Ich fühle mich also gewissermaßen verbunden mit Berlin. Und ich muss auch dazu sagen, dass meine Arbeit hier in Berlin stattfindet und etwas zählt. In Israel bin ich als Autorin nicht mehr relevant. Ich gelte dort sozusagen wegen meiner politischen Ansichten als Kollaborateurin und meine Bücher werden nicht verkauft. Aber das Gefühl der Sicherheit, was ich vorher hatte, ist nicht mehr so wie vor dem 7. Oktober. Ich versuche tatsächlich weniger Hebräisch zu sprechen unterwegs. Dabei ist überhaupt nichts passiert. Also mir ist nichts Negatives passiert. Die Leute sind sehr freundlich zu mir. Man grüßt sich untereinander. Wo ich lebe, sind viele arabische Nachbarn. Das ist überhaupt kein Problem. Aber bei mir selbst, in meinem Inneren, ist etwas zerbrochen, was dazu führt, dass ich mich unsicher fühle. Das gilt im Übrigen auch für Israel. Das ist nirgends für mich gibt es diesen friedlichen Ort, diesen ruhigen Ort. In meiner Familie wird sozusagen ein Witz erzählt, dass meine Tochter sagte, weißt du, auch drei Heimaten sind nicht genug. Die Tochter, die nach Washington gegangen ist, in die USA ausgewandert sind im Moment. Und das ist sozusagen, was bei uns in der Familie weitergereicht wird, dass wir immer noch Menschen unterwegs sind. Eine privilegierte Flucht- oder Wanderungsbewegung vielleicht, aber es gibt keinen Ort, wo ich gut schlafen kann, wo ich tief in gute Träume versinken kann. Jedenfalls nicht im Moment.
And sink deeply into good dreams, not for the moment.
Und damit sind wir eigentlich wieder am Anfang Ihres Buches, wo Sie schreiben, es geht gar nicht mehr darum, wie es einem geht, sondern eher um die Frage, was wird werden. Haben Sie denn eine Antwort darauf? Was wird werden?
You are asking about the future.
Sie fragen mich nach der Zukunft. Nichts ist klar. Nichts, was ich sagen könnte. Ich habe da keine Botschaft. Ich denke, es ist eine Ära allgemein des Kampfs um Freiheit, nicht nur in Israel, sondern weltweit. Ich verfolge zum Beispiel die Situation in anderen Ländern sehr genau und freue mich momentan über die Entwicklungen in Kanada und in Australien, wohingegen mich Rumänien traurig macht, wo gerade der rechte Kandidat gewählt wurde. Also ich denke, es ist ein Kampf, der hier läuft und es ist nicht klar, wer gewinnt. Es ist eine riesige Frage tatsächlich und ich denke viel über die Zukunft meiner Enkelkinder nach. Ich denke, persönlich habe ich wahrscheinlich Glück gehabt, in den 60er, 70er Jahren jung gewesen zu sein. Vielleicht war das die beste Zeit dieses Lebens. Ja, momentan läuft dieser Kampf um die Demokratie und die Freiheit, aber ich habe keine Ahnung, was morgen sein wird.
What will be tomorrow, not just.
Lissy Doron, vielen Dank für dieses Gespräch in Deutschlandfunk Kultur. Thank you so much for being here.
Thank you. It was really important for me to share and to talk about the situation and my feelings.
Und danke auch an unsere Übersetzerin Marei Amir. Und das Buch von Lissy Doron ist unter dem Titel Wir spielen Alltag, Leben in Israel seit dem 7. Oktober bei DTV erschienen. Aus dem Hebräischen übersetzt hat es Markus Lemke und es kostet 22 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Sterben, das wollen die allermeisten, Umfragen zufolge zu Hause. Aber nur einem Viertel der Menschen ist das dann auch vergönnt. Der Tod ist ausgelagert in Krankenhäuser und Pflegeheime. Und dass er im Alltag so unsichtbar geworden ist, das macht ihn doch eigentlich noch schwerer fassbar. Wer bist du, Tod, fragt ein Buch, über das wir jetzt sprechen. Und gemacht haben es die Fotografin Nora Klein und die Journalistin Sonja Hartwig. Und meine Kollegin Anne Kolik hat es für uns gelesen. Was gibt denn das Buch für Antworten auf diese Titelfrage, wer bist du tot?
Ja, auf so eine große Frage kann es natürlich nicht die eine Antwort geben, aber das Buch findet in Text und Bild in dieser Kombination, würde ich sagen, 8 verschiedene Antworten, denn es stellt uns 8 Menschen vor, die dem Tod alle näher sind als wir Durchschnittsmenschen, sag ich mal. Wobei, wenn wir ganz ehrlich sind, kann es natürlich niemand von uns wissen. Wir blenden dieses Risiko nur doch gerne aus. Zum Beispiel, dass mich heute auf dem Heimweg ein Auto überfahren könnte. Die These des Buches ist aber, dass wenn wir alle bewusster umgehen würden mit dem Tod, dass wir davon profitierten.
Und jetzt ist das ja aber ein Bilderbuch, sage ich mal, also mit Fotografien und Text. Wie ist das denn zusammengebaut? Wie ist das kombiniert?
Wirklich so, dass es sich toll ergänzt. Das Team sind ja eine Fotografin und eine Autorin, eine Journalistin, beide übrigens Frauen um die 40. Und die haben die todkranken Leute, um die es hier geht, besucht. Zu Hause, im Krankenhaus oder im Hospiz, die haben Vertrauen aufgebaut, vor allem zugehört. Und so lernen wir jede Person erstmal kennen in Form von Monologen. Und das gibt einem beim Lesen wirklich das Gefühl, als würden wir bei denen sitzen, als würden die mir was erzählen. Und Sonja Hartwig hat diese ganz berührenden Texte in Ich-Form auch aufgeschrieben. Destilliert könnte man sagen, weil sicherlich ist nicht alles, was in den Gesprächen erzählt wurde, auch so im Buch gelandet. Nora Klein, das ist die Erfurter Fotografin, die hat mit dieser Journalistin schon mal gemeinsam ein Buchprojekt realisiert über Menschen mit Depression. Und ihr Part war auch für dieses Buch jetzt hier wieder die Bildebene.
Und was sind das für Bilder? Sind das alles Porträts dieser Menschen, die sie besucht haben, oder sind auch andere Bilder dabei?
Es sind auch andere Bilder. Diese Kombination finde ich sehr reizvoll an dem Buch. Manche der Fotos sind sehr abstrakt. Da glitzert zum Beispiel Licht auf einer dunklen Wasseroberfläche. Das hat sowas von Sinnbildern für so große Begriffe wie Unendlichkeit, Verwandlung. Es gibt aber auch ganz wunderbare Porträts. Nicht immer ist der ganze Mensch zu sehen. Ein Bild hat sich mir sehr eingebrannt. Das ist ein Arm, der Arm von Brigitte, eine ganz hagere alte Dame. Und durch diesen Arm, der hat fast was von einem alten Holz, von so einem Stock, da ziehen sich ganz tiefe Furchen unter der schlaffen Haut. Aber auf eine Art sind die in diesem Bild wunderschön arrangiert als senkrechte Linien im Kontrast zu den Querstreifen auf ihrem T-Shirt. Die hat so ein rosa-weißes Ringelshirt an. Dahinter sieht man gelbes Bettzeug, eine Decke in Orange. Also der Tod nähert sich in diesem Buch auch wirklich in warmen Farben. Und viele der Bilder, fand ich, haben nichts Beängstigendes, sondern oft eher was Tröstliches. Zum Beispiel durch die Farbigkeit, wenn wir das Cover anschauen, das ist ja ein ganz helles Bild zum Beispiel hier, eine Winterlandschaft.
Und dieses Bild, was du gerade von dem Unterarm dieser Brigitte beschrieben hast, trifft das denn auch so diese Frau und ihre Persönlichkeit? Also passt das dann zu dem, was sie im Text erzählt?
Ja, absolut. Also mich hat beeindruckt, wie viel Dankbarkeit da auch aus ihr spricht. Also sie schwärmt zum Beispiel geradezu vom Hospiz, vom leckeren Essen da und von der Pflegekraft, die letztens in der Nacht einfach 2 Stunden bei ihr war, als sie nicht schlafen konnte. Die war zum Quatschen da, aber Brigitte musste auch nichts sagen. Da war einfach jemand, sie war nicht allein. Und dann hat die Frau auch einen irren Galgenhumor. Also sie hat zu tun mit einem Bauch voll Wasser. Das ist eine Folge der Krebsart, an der sie leidet. Das drückt auf die Lunge, das verursacht Schmerzen. Aber die hat es dann echt drauf zu sagen, ja, wäre doch am besten, wenn jemand an meinen Bauch, Zitat, aller Oktoberfest einen Zapfhahn anbringen könnte. Also das ist ein Buch, das mich auch an Stellen, an denen ich es nicht erwartet habe, zum Schmunzeln gebracht habe und ich gestaunt habe über die Lebensweisheiten der Menschen, die da porträtiert werden.
Das heißt, da stecken offenbar ja auch ganz viel ungewöhnliche, überraschende Perspektiven in diesem Buch drin.
Durchaus. Also ich hätte mit so viel Freude und Dankbarkeit eben oft nicht gerechnet, auch nicht in der Bildebene. Das ist eins der Verdienste dieses Buches, würde ich sagen. Dem dunklen Klischee zum Thema Tod, das zumindest ich im Kopf hatte, etwas anderes entgegenzusetzen. Zum Beispiel die Fotos auch von Caroline, die ist so alt wie ich, in ihren 30ern. Und als sie die Diagnose bekommt, dass sie unheilbar an Krebs erkrankt ist, da lässt sie sich ein Tattoo stechen. Aware steht seitdem auf ihrem Arm, also bewusst. Und sie erzählt, das hilft ihr, alles, was ich habe, nicht für selbstverständlich zu nehmen. Und dann auch nicht das zu bereuen, was ihr das Leben jetzt eben nicht gegeben hat, sondern solange sie es kann, noch das zu tun, was ihr wichtig ist. So schreibt sie dann in ihren letzten Lebenswochen zum Beispiel Briefe an ihre Lieben. Daraus kann man auch Auszüge lesen. Und sie gibt denen noch positive Gedanken mit für das Weiterleben der anderen, nachdem es Caroline nicht mehr gibt.
Also es gibt ja so sehr der Tod irgendwie aus unserem Alltag scheinbar verschwunden. Es gibt aber doch sehr viel Literatur dazu, viele Bücher, hatte ich den Eindruck. Aber dieses scheint mir jetzt doch dann nochmal gewinnbringend auch was Neues zu zeigen.
Also ich fand diesen Ansatz besonders, die Menschen selber sprechen zu lassen, die dem Tod nahe sind. Und die Eindringlichkeit toll, die sich aus der Kombination von Text und Bild ergibt. Ich glaube, das Besondere an dem Buch ist auch, dass die beiden Macherinnen sich selbst ein bisschen Raum geben zwischen den Kapiteln, immer mal über ihre eigene Motivation schreiben, sich mit dem Tod auseinanderzusetzen. Und am Ende gibt es einen Denkanstoß, den fand ich geradezu existenziell, nämlich die Frage, was wäre anders, würden wir das Leben vom Ende her denken und uns fragen, wie will ich gelebt haben? Daraus habe ich ganz viel mitgenommen.
Anne Kohlig über das Buch Wer bist du tot von Sonja Hartwig und Nora Klein. Erschienen ist es bei Hartmann Books in Stuttgart. Es hat 264 Seiten und kostet 34 €. Wir haben Wonnemonat Mai, da sprießt und blüht es überall und dicke Hummeln und Bienen brummen, die Vögel zwitschern, eigentlich naheliegend, das auch mal in unseren Buchempfehlungen zu spiegeln. Die Liste ist nämlich diesmal tierisch gut, buchstäblich könnte man das sagen. Es geht um Pferde, Hasen, Hühner, Krähen, alles dabei. Und bei mir sind jetzt zwei Kolleginnen, die diese Titel mit ausgesucht haben, Miriam C. und Kim Kindermann. Hallo, schön, dass ihr da seid.
Hallo, Andrea.
Ich habe schon gesagt, mir persönlich wären jetzt eher Insekten eingefallen zum Mai. Wie seid ihr denn auf diese Tiere gekommen?
Ja gut, Insekten sind ja auch Tiere, muss man sagen. Und Tiere, das ist ja so, die tauchen grundsätzlich in der Literatur und auch wenn man in die Literaturgeschichte schaut, ja immer wieder auf. Es gibt ja ganz berühmte Tiere. Der weiße Wal, Moby Dick, Rollo, der Hund von Effi Briest, ist eins von meinen Lieblingstieren. Oder auch der Käfer, dieses Ungeziefer, in das sich Gregor Samsa verwandelt in der Kafka-Erzählung. Und diese Tiere sind dann da immer nicht nur Symbol für die Selbstüberschätzung des Menschen, für die Isolation einer Figur, sondern diese Tiere loten eben immer auch das Wesen des Menschen aus. Also je nachdem, wie die behandelt werden, wie sie dargestellt werden, wie verbissen man zum Beispiel jetzt diesen weißen Wal jagt, wie abgestoßen die Familie ist vom Ungeziefer bei Kafka. Das sagt eben immer auch aus, wer der Mensch ist. Und das ist ja eine zeitlos interessante Frage. Und wir haben eben gerade ein paar Bücher gefunden, die genau das tun. Von Tieren erzählen, aber auch vom Wesen des Menschen.
Und Kim, du bist ja sowieso komplett begeistert von einem Buch, was ich jetzt auch schon verschenkt habe, weil du so begeistert davon warst, Hase und ich von Chloe Dalton. Was ist so toll daran?
Ja, also das für mich tatsächlich, werde nicht müde es zu sagen, eins der besten Sachbücher des Frühjahrs. Das ist die Geschichte, die Chloe Dalton hier erzählt, wie sie einen kleinen Feldhasen aufzieht und wie sie das macht. Das ist nicht nur herzerwärmend berührend, wie sie das erzählt, sondern ich finde, sie kann wirklich traumwandlerisch gut schreiben. Das beginnt eben mit dem Auffinden des Hasens, dass sie dann überlegt, nehme ich den mit, und dann nimmt sie ihn mit und ab da dreht sich alles nur noch um dieses Hasenkind. Wie füttert ich den richtig? Was muss ich mit der Flasche beachten? Wie muss das Nest aussehen? Und sie taucht immer tiefer in das Wissen um Feldhasen ein und liest sich durch alte Bücher, und Achtung, das meiste waren das Jagd- und Kochbücher, denn sie lernt ganz schnell, über den Feldhasen weiß sonst niemand etwas, und das liefert sie jetzt eigentlich. Ihr Sachbuch ist eigentlich ein Sprudel an Wissen über dieses Tier, das der Mensch immer schon gejagt hat, das er auch fast dezimiert hat, also fast ausgerottet hat, aber mit dem es eben auch eine ganz zärtliche, innige Verbindung gibt. Und ich finde, wie sie das macht in diesen Beschreibungen, jeder Satz hat mich da wirklich berührt, wenn sie von dem Fell schreibt, wo sie kohlrabenschwarz, zartes Grau bis elfenbeinfarbene Strukturen erkennt, das macht sie einfach so, ja, lustvoll, dass das ein wahnsinnig schönes Buch ist, das ein, wie sie dann selber, ihr ist es so gegangen, sie ist durch das Tier zur Ruhe gekommen, und ich muss sagen, ich bin durch das Buch zur Ruhe gekommen.
Weil sie offenbar ja auch einen ganz anderen Zugang oder Blick auf Natur da ermöglicht.
Genau, das, was Miriam eben schon gesagt hat, so dieses Leben mit dem Tier, dieses Leben, wie leben wir Menschen mit dem Tier, darüber fängt sie halt auch an nachzudenken und zu sagen, warum begegnen wir eigentlich einem so tollen Tier wie dem Feldhasen eben rein aus kulinarischer Sicht, überlegen, wie bereite ich den gut zu. Dabei ist der eben wichtig, und dann fängt sie auch an, die Natur um sich herum zu verändern. Also sie legt Reservate an, sie baut einen Teich, sie macht Blühwiesen, und am Ende ist ihr Buch dann eben auch sowas wie ein Appell zum Nachdenken darüber, wie wir Menschen mit der belebten Umwelt umgehen wollen, wie wir sie eben oft missachten und wie wir jeglichen Bezug auch verloren haben zu dieser Umwelt. Und ich finde, all das macht eben Hase und mich so wundervoll inspirierend.
Also schon mal eine Empfehlung auf unserer Liste, Chloe Daltons Hase und ich. Und Miriam, du hast einen Roman mitgebracht von Anne de Marken, Es währt für immer und dann ist es vorbei. Und ich erinnere mich, wir haben schon mal über das Buch gesprochen, und da ging es um Zombies, aber eben auch, das sind ja eigentlich keine Tiere, sondern Untote, aber es geht eben auch um Krähen.
Ja, ganz genau, und die ist sogar auch untot, also es ist auch eine untote Krähe, die Anne de Marken hier in diesen Roman einarbeitet, ein ganz skurriler, auch poetischer und wirklich so grotesk lustiger Zombie-Roman. Die meisten Menschen sind da in dieser Geschichte schon tot, es gibt noch ein paar wenige, auf die wird dann Jagd gemacht von diesen Zombies, aber diese Zombies sind eben gar nicht so blutrünstig, wie man das jetzt aus Horrorfilmen kennt, sondern diese Hauptfigur, der Hauptzombie, Jean-Vierre, Jeff heißt die, die ja verzweifelt, die leidet so richtig an ihrer Existenz. Sie trauert um ihren linken Arm, der ist ihr abgefallen und an diese Stelle von dem linken Arm. Du lachst schon, Kim, und genau so ist das Buch. Man muss einfach ab und zu mal echt lachen über diese Zombie-Komik. Und an die Stelle von diesem Arm hat sie eben sich so ganz zärtlich so eine untote Krähe zwischen die Rippen gesetzt. Und diese Krähe kann auch sprechen und die begleitet dann diese Genevieve eben auf so einer Reise zum Meer und die wird so eine Art Gefährtin. Das ist ja ganz oft so, dass sich so im Angesicht der Apokalypse oder am Ende der Welt so zwei Wesen zusammentun und dann irgendwie zusammen durch die Welt gehen. Und hier sind es eben dieser Zombie und die Krähe, die so eine Verbindung eingehen und dann eben auch zeigen anhand dieser Verbindung, was für empathische Wesen diese Zombies sein können. Also auch wieder das Tier so als Schlüssel zu so einer Beziehung.
Also auch hier ein Perspektivewechsel. Zombies nicht nur Angst und Schrecken, sondern eben auch was Besonderes. Und dann muss man ja auch sagen, habt ihr auch was zu Pferden ausgesucht? Das sind ja so Top-Tiere bei vielen Mädchen vor allem, aber auch bei Erwachsenen. Also, und dieses Buch jetzt heißt Eine Sprache der Liebe von Loretta Württemberger und Hubertus Graf Zedwitz. Was ist das für ein Pferdebuch?
Kim. Ja, das ist so eine erzählte Geschichte über diese Begegnung der beiden. Also sie nimmt bei ihm erstmal Reitunterricht und so begegnen die sich. Und dann lernen sie eben ganz schnell, und da sind wir wieder bei der Bindung, weil nämlich der Reitlehrer dann zur Reiterin sagt, ah ja, also wenn du reinreitest, da sehe ich ja auch schon gleich, wie dein insgesamter Zustand so ist. Und von da will man sofort, dass Herr Zedwick der persönliche Reitlehrer wird. Also hiermit bewerbe ich mich bei ihm. Jedenfalls, nein, also er spricht eben ganz viel davon, wie wichtig es ist, das Tier zu verstehen, zu erkennen, wo es herkommt und dann aber auch zu lernen, sich an ein Tier anzulehnen, also so eine Nähe herzustellen. Und deswegen die Sprache der Liebe, weil sich ganz viel darüber transportiert, wenn man reitet, wie man auf dem Pferd sitzt, was man mit dem Pferd macht, aber auch, was das Pferd wieder selbst macht. Und die beiden erzählen dann so im Verlauf des Buches, wie ihr eigener Zugang zu Pferden ist, wie sie gelernt haben. Er war sehr erfolgreicher Dressurreiter, hatte ein Pferd, das ihn eben bis an die Spitze gebracht hat, aber das er auch bis zum Schluss nicht wirklich richtig gekannt hat. Und erst am Ende kriegt er ein Video zugespielt, was ihm erklärt, warum das Pferd an der einen Stelle immer sozusagen nicht so ganz gängig ist, wie er das will. Es ist ein ganz zärtliches Buch tatsächlich. Also mich hat es sehr berührt.
Auch. Ja, und also ich fand auch interessant, dass dieses Buch auch kulturgeschichtlich sozusagen aufarbeitet, wo die Beziehung zwischen Mensch und Pferd überhaupt herkommt, ne? Nämlich aus dem Krieg. Also Pferde haben Menschen jahrzehntelang durch Schlachten getragen und auch der Pferdesport, das Dressurreiten, das hat alles seinen Ursprung im Militär. Das sieht man auch noch an zum Beispiel die Kleidung, die beim Dressurreiten getragen wird. Oder Julie C. hat auch mal vor ein paar Jahren so eine Gebrauchsanweisung für Pferde geschrieben. Sie hat gesagt, na, auch am Umgangston im Stall merkt man manchmal, dass das der Reitsport eben aus dem Militär kommt. Und diese Verbindung eben aufzubrechen, empathischer zu machen, Kim, wie du das gerade gesagt hast, das ist auch so ein ganz großer, ganz interessanter Teil dieses Buches.
Genau, und die Frage eben, das Pferd ist ja ein Fluchtpferd, ein Angstpferd. Wieso vertraut sich so ein Tier dem Menschen immer wieder an? Und wieso lässt es das zu, so enge Verbindungen mit dem Menschen einzugehen? Ganz, also wirklich ganz bereicherndes Buch auch hier. Und was Miriam eben sagte, dieser Ausflug in die Kunst und die Literatur, welche Rolle die Pferde da auch spielen. Auch das wird hier beleuchtet. Also ich finde, das ist nicht nur ein Buch für Pferdeliebhaber, sondern auch für solche, die es werden wollen und sollten.
Was mir noch einfiel, ist, ob die Kunstberaterin und der ehemalige Dressurreiter am Ende auch noch ein Liebespaar geworden sind, weil Sprache der Liebe, das hörte sich gerade ein bisschen so an. Aber das ist ja offenbar nicht der Fall. Ihr habt auch noch ein Buch dabei mit Bildern, denn das gehört ja zu Tieren eigentlich auch unbedingt dazu, oder? Wie ist das?
Oh, unbedingt, unbedingt. Also Hase und ich hatten ein super Cover, muss ich jetzt leider nochmal hier mein Lieblingsbuch einspielen. Toller Hase vorne drauf, der einen so ganz wach anschaut. Aber wir haben noch so ein Rundum-Erklärwerk mit über ein sehr kluges und geselliges Tier, das die meisten Menschen mittlerweile nur noch aus dem Kühlregal im Supermarkt kennen können. Es geht um Hühner. Das große Buch der Hühner heißt es. Und das ist ein Fest der Illustration. Das sind Drucke, Linoleumdrucke, die zugeschnitten werden, gedruckt werden, neu zugeschnitten werden. Also ein Rausch an Farbe, detailreich, farbgewaltig, schlicht beeindruckend. Und allein das rot-braun-schwarz gehaltene Cover mit 12 Hühnern, die auch
einem hier entgegenblicken, ist Die Wucht ein Buch, das strahlt, finde ich, und das einfach die eigenen Essgewohnheiten ganz schön in Position rückt.
Kim Kindermann und Miriam C. haben Lust gemacht, die ganze Buchempfehlungsliste abzuarbeiten. Alle Titel finden Sie auf unserer Homepage unter deutschlandfunk.de.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
Sadie Smith, 35, desillusioniert und ehemalige FBI-Agentin, wird von einem namenlosen Auftraggeber in die Pampa Südfrankreichs geschickt. Sie soll eine Kommune von Umweltaktivisten infiltrieren. Im Roman See der Schöpfung. Heute Abend liest Rachel Kushner aus ihrem Roman in Hamburg.
Die Leute, die diese Kommune gegründet haben, versuchen, die Bedingungen des modernen Lebens neu zu gestalten.
Rachel Kushner.
Nahrung anbauen, im Einklang mit den Jahreszeiten leben, die Zwänge des Stadtlebens hinter sich lassen.
Sadie blickt mit Verachtung auf diese Ideen. Doch dann lernt sie Bruno kennen. Der Vordenker der Gruppe lehnt die Zivilisation ab. Er sieht die Rettung der Menschheit in einer Rückkehr zu ihren Ursprüngen.
Um zu sehen, ob in früheren Epochen andere Lösungen zu finden sind.
Woher kommen wir, wohin gehen wir? Die großen Fragen der Menschheit verpackt in einen Spionageroman. Die Amerikanerin Rachel Kushner ist für 3 Lesungen in Deutschland heute Abend um 19:30 im Literaturhaus Hamburg, morgen dann in Berlin.
Im dunklen Raum leuchten einen schon von Weitem die hintergrundbeleuchteten Bilder in Papier geschnitzte Dioramen entgegen.
Papier, Licht und Schatten, das sind die Arbeitsmittel des ukrainischen Künstlers Alexei Tscherny. Die Grimmwelt Kassel zeigt die erste große Einzelausstellung des ukrainischen Künstlers in Deutschland. In den Papier-Lichtbildern geht es um die globale Popularisierung der Märchen durch Disney und Co., und um Frauen,
die als Märchenerzählerinnen die Märchenstoffe an die Grimms weitergegeben haben.
Jan Sauerwald, Programmleitung Grimmwelt Kassel. Tschernys Arbeitsweise hat selbst etwas Märchenhaftes. Unbelebtes Material wird bei ihm lebendig. Ausstellungsfilme zeigen,
wie der Künstler feinste Skulpturen in das Material Papier hineinritzt oder herausnimmt.
Lichtbilder. Die Papierwelten von Alexei Tscherny, Grimmwelt Kassel bis 6. Juli.
Mama, wo bist du?
Bambi ist der bekannteste Trickfilm von Walt Disney. Was aber kaum jemand weiß, der Film basiert auf dem Roman Bambi, eine Lebensgeschichte aus dem Walde von Felix Salten. Unter dem Originaltitel wurde der Roman von 1923 jetzt erneut verfilmt, mit realen Tieren.
Wir wollten eben absichtlich nicht Bambi wie in einem animierten Film sprechen lassen.
Cinta Berger erzählt die Coming-of-Age-Geschichte.
Gerade erst geboren, versucht Bambi schon, sich aufzurichten.
Michelle Fessler orientiert sich nicht an Disneys romantisierter Fassung. Der Regisseur folgt dem Roman. Salten, selbst Jäger, schildert ein unsentimentales Bild vom Leben im Wald und mit einem schonungslosen Blick auf den Menschen. Im Buch unterhalten sich die Tiere über ihn, über seine tödliche Macht.
Er ist da.
Der Roman wurde 1936 von den Nationalsozialisten verboten und Salten, ein jüdischer Autor, musste ins Exil. Bambi, eine Lebensgeschichte aus dem Walde, der Film von Michelle Fessler, jetzt im Kino.
Das waren die Literaturtipps von Regina Voss.